Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gratis-Dokument von www.bandologie.de. Heute gibt es ein Interview mit dem Dokumentarfilmer Marc Weissenberger. Die Themen in diesem Gespräch sind unter anderem: Wie funktioniert das Musikgeschäft jenseits der großen Plattenfirmen heutzutage? Es gibt Tipps für Newcomer-Bands, welche Kriterien muss man erfüllen, um als Musiker erfolgreich zu werden? Wir reden über bessere Alternativen zur GEMA. Zudem gibt es eine Erklärung, wie wichtig sind Live-Auftritte für den Erfolg einer Band. Es gibt Tipps für gelungene Live-Auftritte, mit denen man zahlende Fans gewinnen kann. Dann gibt es noch einen Tipp: Lohnt es sich noch, Demos an Plattenfirmen zu senden? Und direkt im Anschluss klären wir, so sollte man seine Band bestmöglich bei einer Plattenfirma vorstellen. Und wir reden über weitere Themen, speziell für Musiker, die mit ihrer Band Geld verdienen möchten. Ich wünsche euch in diesem gut 40 Minuten Gespräch viele lehrreiche Erkenntnisse, viel Spaß und alles Gute. Euer Nils Kolonko. Jo, hallo Marc Weissenberger. Ich grüße dich, Marc. Schön, dass wir uns mal wiedersehen.
Freut mich, bei dir zu sein.
Ja, quasi bei mir. Wie ihr sehen und hören könnt, machen wir heute eine Videoaufzeichnung. Und man sieht auf der einen Seite den Marc, auf der anderen Seite mich. Und wir werden uns unterhalten. Marc, ich würde dich gerne ganz kurz vorstellen und dir dann eine entscheidende Frage zu Rock the Biz stellen. Was Rock the Biz ist, wird sich gleich noch erschließen. Du hast mal angefangen, Musikjournalismus zu studieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nein.
Sondern?
Nicht. Ich habe Geschichte, Politik und Recht studiert, habe nebenbei für eine Zeitung gearbeitet als ganz normaler Journalist und habe dann vor 8 Jahren bei Radio Darmstadt eine Sendung ins Leben gerufen, die heißt Local Heroes Radio, und arbeite dort als Musikjournalist, wo ich Newcomer-Bands vorstelle.
Ja, genau. Das wäre jetzt in meiner Vorstellung gefallen. Aber du wolltest Musikjournalist werden, soweit ich mich erinnere, oder nicht? Gut, ist ja auch egal. Also Radio Darmstadt, und zudem betreibst du die Sendung oder moderierst die Sendung Newcomer Radio auf localheroesradio.de. Also du bist Radiomoderator für Newcomer-Sendungen, kann man so sagen. Ja?
Absolut.
Also du hast ein sehr interessantes Projekt gestartet, wie ich finde, und zwar Rock the Biz. Da seid ihr mit einem, oder willst du kurz erzählen, was ihr gemacht habt?
Ja gut, es war die Ursprungsidee war die, dass ich nach 8 Jahren Radio einfach festgestellt habe im Newcomer-Bereich, dass sich sehr viele Bands national und international tummeln, die hochinteressante, hochprofessionelle Musik machen, und das nicht auf reiner Hobbybasis, sondern auch wirklich auf professioneller Basis, damit auch ihr Geld verdienen, dass damit ein Netzwerk einhergeht, was Labels betrifft, was Selbstvermarktung betrifft und so weiter, dass da viele andere Player im Business sind, und ich dann gemeint habe, okay, hey, das sollte man doch mal filmisch dokumentieren. Und dann habe ich im Mai letzten Jahres die Idee dazu gehabt, da einen Film drüber zu machen. Habe das Ganze mal grob dem Ulrich Schiller von der SAE vorgestellt, mit dem ich ein paar Produktionen schon gemacht habe, der gemeint hat, okay, das kann man unterstützen. Das heißt insofern, dass die SAE in Frankfurt dort Audio- und Videostudenten für dieses Projekt zur Verfügung stellt. Und dann haben wir einen Bus gekauft, den haben wir umgemodelt, also mit einem Sprayer aus Baden-Baden, und haben dann die Homepage aufgesetzt, haben dann die ersten Making-ofs gemacht, haben das ganze Projekt von Anfang an im Internet zur Verfügung gestellt, dass die Leute sehen können, wie dieser Film entsteht. Und haben dann im Juni, da warst du ja auch mit involviert, eine Tour durch Europa gemacht, also von Österreich bis Dänemark, England, Luxemburg, Frankreich. Haben dort interessanteste Musiker, Bands, Labels, Player im Business interviewt und zum Thema Musikbusiness im Jahre 2009 befragt. Das Ganze wird dann zusammengeschnitten und wird dann eine Dokumentation draus. Und die wird frei im Internet auch zugänglich sein für alle Musiker, die es interessiert, und alle Leute, die einfach sehen wollen, es gibt ein neues Musikbusiness, es hat sich geändert, und dieses soll dann auch dementsprechend porträtiert und dokumentiert werden.
Hervorragend, ja. So ähnlich, etwas kürzer hätte ich es auch formuliert. Das habt ihr getan.
Und das finde ich sehr interessant, weil soweit ich weiß, ist das in Deutschland einmalig, möglicherweise auch in Europa einmalig, eine solche Dokumentation zu machen. Ich lese mal kurz von eurer Webseite einen Satz vor. Ziel der Dokumentation Rock the Biz ist die Darstellung der europaweit agierenden Künstler, Labels, Events und Plattformen. Dabei sollen die Künstler ihre Erfahrungen und Meinungen mitteilen und anderen Künstlern eine Perspektive bieten. Also Ziel dieser Dokumentation, um das mal ganz klar zu sagen für die Zuhörer und Zuschauer, ist, anderen Künstlern eine Perspektive zu bieten. Das ist das Ziel. Und in diesem Bereich hast du im Juni durch diese Tour mit dem Bus und mit deinem Filmteam ein immenses Wissen gesammelt.
Durchaus.
Also das kann man, glaube ich, so sagen. Du hast mit diversen Leuten gesprochen, unter anderem in Manchester mit The Whip. Das ist also eine professionelle Band, die ohne Label arbeitet und selber ihr Einkommen dadurch verdienen, dass sie Musik spielen. Du hast mit Markus Wiebusch von Grand Hotel von Cleef gesprochen in Hamburg. Warst hier in Berlin bei mir, wir haben miteinander gesprochen. Du warst bei Lars Leverenz von Audiolith Records, bei Markus Beketal von Creative Commons. Und dann noch bei zwei Bands, mindestens, ich weiß, den Rest weiß ich nicht, Winston von Gogo, eine selbstständige Profiband, und Carajo, auch eine selbstständige Profiband, die ohne Label arbeiten. Also du hast da einen Wissenspool zusammengepackt, den du in der Dokumentation verbreiten wirst. Das hat sich gewaschen. Ja. Und das Geilste daran, finde ich, den Film wird es kostenlos zum Download geben. Das steht noch so, das Angebot, ne?
Absolut, absolut. Also Geil. Es geht ja auch um den ganzen Gedanken an der ganzen Geschichte, dass ja das neue Musikbusiness sich eben gerade dadurch auch auszeichnet, dass viele in Anführungsstrichen kostenlose Hörbeispiele oder Musiken durchs Netz gehen, die eben auch zur Promotion dienen. Und das wäre relativ unglaubwürdig, wenn wir für den Film auch Geld verlangen würden. Denn wir sagen, es geht um die Intention hinter der ganzen Geschichte. Wir stehen dem alten Musikbusiness etwas kritisch gegenüber und wollen natürlich dann unseren Film auch auf demselben glaubwürdigen Level weitertreiben.
Ja, wobei ja trotzdem irgendwie Geld fließen muss, weil am Ende durch das andere neue Geschäftsmodell, das sich wahrscheinlich gerade entwickelt. Ich habe, wie ich dir gerade schon kurz gesagt habe, ich habe eine Frage vorbereitet und diese Frage ist, ich sehe gerade, ich habe drei vorbereitet, aber es sind Folgefragen. Welches sind nach deiner Ansicht und nach deinen Erfahrungen vom Juni durch den Film, du bist jetzt gerade dabei, einen Film zusammenzuschneiden, der wird noch in diesem Jahr rauskommen, welches sind nach deiner Ansicht die wichtigsten Ergebnisse des Films, also mit denen Musiker etwas anfangen können?
Ja, wie soll man sagen, das wichtigste Ergebnis ist, dass sich so ziemlich alle Leute einig sind, dass das tradierte Musikbusiness so nicht mehr funktionieren kann. Einfach aufgrund des Internets, aufgrund einer neuen Haltung der User und der Musiker, dass man also die Flaschenhalspolitik der Major-Labels durchaus umgehen kann und positiv nutzen kann durch Selbstvermarktung, durch kreatives Arbeiten mit Marketingstrategien, mit Fanbindung und so weiter. Also dass es durchaus möglich ist, dass es aber im gleichen Atemzug enorm viel Arbeit bedeutet. Das heißt, dieses neue Musikbusiness ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, die einem das Ganze dann quasi on the fly zukommen lässt, sondern es bedeutet, macht man sich in dem Bereich selbstständig Gedanken, übernimmt man Funktionen, die früher große Labels übernommen haben, wie Marketing, Merchandising, Promotion und so weiter, bedeutet das einen enormen Aufwand an Arbeit, welcher sich aber bei einer intelligenten Einsetzung der Tools rentieren kann. Und zu einem Einkommen führen kann, welches durchaus das eigene Leben subventioniert. Das kann man so sagen. Der zweite Punkt ist, dass sich alle einig sind, dass der Live-Sektor, also das Live-Gig-Auftreten, absolut zu der Einkommensquelle schlechthin wird. Nicht nur durch die Gagen, die man auf dem Gig bekommt, sondern eben auch dadurch, dass man durch das emotionale Ereignis, welches dem Zuschauer transportiert wird, dann eine Art von Fanbindung generiert, die dann direkt auf dem Konzert durch Merchandising, durch den Verkauf von Tonträgern und so weiter sich wieder in Geld umschlägt.
Ja.
Und was noch essentiell ist, ist die Tatsache, dass Verwertungsgesellschaften wie die GEMA, und da rede ich jetzt speziell von der GEMA in Deutschland, dass die GEMA in Deutschland dem Internet, den neuen Marktstrategien, Vermarktungsstrategien einfach gnadenlos hinterherhängt. nicht sich dort angepasst hat, dort auch keine Alternativmöglichkeiten anbietet. Was ich auf der Tour festgestellt habe, ist, dass es andere Verwertungsgesellschaften in anderen Ländern gibt, die dort durchaus schon flexibler agieren. Unter anderem auch über Creative Commons Co-Lizenzen nachdenken, die quasi dem Künstler auch zuträglich sind, um seine Musik zu promoten, während es in Deutschland mit der GEMA richtig bitter aussieht und die Künstler dort auch durch das intransparente Regelwerk und die intransparenten Verteilungsschlüssel der GEMA sehr, sehr kritisch mittlerweile diesem Verein gegenüberstehen. Man muss ja sagen, es ist ja ein Verein, es ist ja keine staatliche Institution, die GEMA.
Ja, wie du möglicherweise weißt, habe ich genau zu diesem Thema eine Petition eröffnet.
Richtig, und zwar zu Recht. Ja.
Gut, aber also der konkrete Hinweis an Musiker wäre hier, wenn ich den kurz rauspicken darf, es gibt andere Verwertungsgesellschaften oder andere, sagen wir mal, Organisationen, über die man seine Rechte auswerten lassen kann, durch die auch Geld fließt, wo also auch ein Einkommen generiert wird, und es ist eventuell halt nicht die GEMA. Also Creative Commons beispielsweise. Damit könnte Creative man arbeiten Commons, als ja. Musiker.
Absolut.
Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass Creative Commons es so geregelt haben, dass man die Musik auf der eigenen Webseite kostenfrei präsentieren darf. Beispielsweise, das ist immer so ein Knackpunkt für Bands. Ja.
Richtig, also bei Creative Commons sieht es halt so aus, dass Creative Commons verschiedene Lizenzierungsmodelle hat. Das heißt, ich kann über meine Rechte frei verfügen, die bleiben auch bei mir, das ist vollkommen klar, auch meine Verwertungsrechte. Ich bestücke aber mein urheberrechtliches Gut, in Anführungsstrichen, mit verschiedenen Lizenzen. Will heißen, ich gebe es dieses Stück raus, zum Beispiel zur freien Kopierbarkeit für nicht kommerzielle Zwecke. Das heißt, wenn irgendeiner Mashup machen will, aus künstlerischen Aspekten zum Beispiel, oder auf seiner Homepage das in die Playlist einbinden will oder zum Download bereitstellen will und damit kein Geld verdient, kann er das gerne machen. Das dient der Verbreitung und der Promotion. Das ist eine ganz gute Geschichte. Dann kann ich aber auch zum Beispiel eine teilkommerzialisierte Lizenz anbieten. Will heißen, ich biete an, jeder, der mit meinem Stück, mit meiner Musik Geld verdienen will, der muss dann dementsprechend auch ein anteilig Geld dafür bezahlen.
Ja.
Und ja, das ist also ein sehr flexibles Modell, was man variabel einsetzen kann und was man auch immer trackgebunden einsetzen kann. Man kann ja zum Beispiel sagen, ich habe hier jetzt einen Track gemacht, das ist der Welthit schlechthin, der wird bomben, der wird die Charts stürmen. Kann ich natürlich dann auch sagen, in diesem Falle nehme ich eine Lizenz, die jetzt überhaupt nicht zur freien Verwertung ist oder sonst noch was, aber es ist individuell einsetzbar. Ja. Und das ist ein Modell, was einfach der Variabilität und der Schnelllebigkeit des Netzes und so weiter sehr, sehr angepasst
wesentlich ist. Wesentlich mehr entspricht, weil, um es mal kurz zu sagen, bei der GEMA kann man nur Werke auf einen Künstler anmelden. Also wenn man da als Künstler ist, dann gilt alles für diesen Personennamen, gilt zu gleichen Bedingungen sozusagen. Und wie die Bedingungen sind, gut, das könnte man mal an anderer Stelle diskutieren. Mich interessiert noch was anderes. Ich glaube, darüber wurde und wird auch schon genug geredet im Netz. Und ich bin auch nicht so ein Freund davon, Probleme zu wälzen, sondern ich liefere gerne Lösungsansätze für die Bands. Und da wäre meine nächste Frage, bei diesen Bands, du hast gesagt, viel Arbeit, und wenn man die Tools intelligent einsetzt, beispielsweise möglicherweise topspinmedia.com, die bieten da Tools an, mit denen könnte man arbeiten. Ich habe die leider noch nicht gesehen, ich würde da sehr gerne mal reingucken, liebes Team von Topspin, if you can hear this interview. Meine nächste Frage wäre, hast du bei den Bands irgendwas festgestellt, so eine Art Grundsetup, wo du sagst, naja, also das hatten die eigentlich immer?
Ja.
Also beispielsweise, ja gut, sag du mal.
Da möchte ich dich gerne zitieren. Die Bands, die erfolgreich sind, sind diejenigen, die wie ein Gene Simmons oder ein Mick Jagger oder ein Herbert Grönemeyer immer einen oder zwei hatten, die ein bisschen das Mastermind in der Band hatten. Jemand, der den Überblick hatte, der auch den roten Faden durchgezogen hat. Diese Bands, die wir interviewt haben, haben erstens eine Arbeitsteilung. Das heißt also, einer kümmert sich um, sagen wir mal, die Netzgeschichten, das heißt die Betreuung der Social Networks, das Einpflege der Homepage und so weiter. Ein anderer kümmert sich um das Booking, um Promotion-Geschichten. Der nächste kümmert sich zum Beispiel um die reinen Aufnahmensachen und so weiter. Das also eine Arbeitsteilung ist. Und diese Bands haben alle das Ziel gehabt oder haben gesagt, okay, das sind wir. Sie haben sich von vornherein klar gemacht, wer sind wir, was ist unsere Außenwirkung und wie wollen wir nach vorne, nach außen treten. Ja. Und haben das auch immer durch verschiedene Feedback-Funktionen immer wieder hinterfragt. Und sich einfach begriffen, viele hören das nicht gerne, eben auch als Produkt, was auf den Markt kommt.
Und als Unternehmer und somit.
Als Unternehmer, ganz genau.
Die sich selbst als Produkt auf den Markt bringen.
Ja, genau, die sich selbst als Produkt auf den Markt bringen und das dann auch mit aller Konsequenz durchgezogen. Das heißt, sich angeschaut, welche Sachen funktionieren denn am besten. Und das heißt, natürlich nutzen sie zum Beispiel Sachen wie Social Networks, das ist richtig. Die müssen auch gut betreut werden. Das heißt, es reicht nicht mehr, irgendwelche 1000 Fan-Ads zu holen, wenn ich die Fans nicht kontaktiere, wenn ich mit denen nicht in Kontakt bin. Ja. Ich muss, wie gesagt, das sind die Social Network-Geschichten. Ich muss meine Profile up-to-date halten. Ich muss meine Homepage up-to-date halten. Man muss auch sinnvoll twittern, also nicht inflationär. Heute Morgen haben wir Kuchen gegessen, das interessiert die Band, also die Fans die relativ Fans wenig. Wenig. Ja, also diese Aufstellung ist schon mal sehr gut. Und was ganz klar ist, sich zu entscheiden, wenn ich diese Musik professionell rausbringen will, muss ich an die Fans herantreten und das hauptsächlich wirklich über eine Live-Performance. Und dort sind sich alle Bands einig. Wer keine gute Live-Performance bietet, verbaut sich einen Riesenpunkt, um weiterzukommen.
Was würdest du sagen, wo beginnt eine gute Live-Performance? Weil da, ich kenne verschiedene Musiker auch über Bandologie, die mich dann Sachen fragen per E-Mail und sagen, kannst du mal dies sagen, kannst du mal das sagen? Und manchmal stelle ich dann fest, in noch einigen Fällen, dass die unter gut, in Anführungsstrichen, was anderes verstehen. Wie würdest du ungefähr umreißen, also gute Live-Performance, so dass man damit demnächst Kohle verdienen kann, gute Live-Performance hat ungefähr die und die Kriterien?
Das einzige Kriterium, was da anspricht, ist die Reaktion der Fans. Also nicht nur der eingefleischten Hardcore-Fans, sondern derjenigen, die dort, sagen wir mal, aus Interesse hinkommen. Und wenn die Hütte wirklich bebt, dann habe ich eine gute Live-Performance gemacht. Das kommt drauf an, ob ich mich in einer Art von Bühnenbild-Kostümierung darstelle, ob ich ein gewisses Branding habe als Band, dass das Ganze ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen in ein Schema packt, wo ein hoher Wiedererkennungswert ist bei den Bands, dass man einfach sagt, ah ja, das ist die Band, dass eine Interaktion mit dem Publikum stattfindet, dass audio- und visuellmäßig was geboten wird, wo die Leute einfach sagen, wow, das hat sich gelohnt, diese 10, 15, 20 Euro dahin zu legen. Ja. Ich werde in dieser Stunde oder in diesen anderthalb Stunden mit der Band, werde ich wirklich von Anfang bis Ende mitgenommen und bekomme wirklich was geboten. Und ich sehe, wenn ich mir andere, ich habe ja viele Konzerte auch gesehen im Rahmen meiner Tätigkeit für Newcomer TV, auf Märchenfernsehen und so weiter, Bands, die technisch hervorragend sind, absolut, die das ihre Instrumente beherrschen, die Stimmen beherrschen und so weiter, aber die auf der Bühne stehen, ja, wie 3 Tage Regenwetter. Ne? Und da kannst du noch so toll spielen. Das bringt die Hütte nicht zum Rocken. Und da ist auch der Wiedererkennungswert bei den Fans relativ gering. Das heißt, ich erinnere mich beispielsweise an verschiedenste Konzerte, wo ich einfach sage, wow, was für eine Show. Wie sind die denn abgegangen? Und das ist das, was beim Fan im Kopf bleibt. Und diesbezüglich muss ich einfach sagen, ja, das sind sich alle einig. Ihr müsst live gut sein und ihr dürft, wenn ihr live unterwegs seid, auch nichts quasi abschlagen, gerade im Anfang. Ihr müsst alles nehmen, was es gibt. Das heißt, also The Whip haben zum Beispiel gesagt, sie sind noch ein Jahr, bevor sie überhaupt einen Independent-Label-Deal bekommen haben, sind die ein Jahr lang schon international on Tour gewesen in einem Peugeot 200 oder 305, vollgestopft. Und wenn es irgendwie möglich war und wenn es bedeutet hat, keine 2 Stunden Schlaf zu haben, Touren und dort wirklich die Hütte rocken.
Ja, um Campino zu zitieren, der sagte mal über seine Band, die Toten Hosen, wir haben damals überall gespielt, wo es eine Steckdose gab.
Richtig. Ganz genau. Das ist die einzige Möglichkeit, dort mit den Fans auch nach ins Gespräch zu kommen, sich nicht gleich im Backstage-Bereich zu verziehen und dort erstmal abzufeiern, sondern dann rausgehen an den Merch-Stand, dort mit den Leuten reden, Autogramme geben, Freebies rauszugeben, CDs, T-Shirts und so weiter. Vincent Van Gogh haben das gemacht, die haben im Vorprogramm von Fettes Brot gespielt. Die sind danach direkt an ihren Merch-Stand und waren da und dann waren die ganzen Leute, ey, was ist denn das für eine geile Geschichte und bla bla bla. Und dann werden kleine Flyer rausgegeben, da ist unsere URL, da ist unser MySpace-Profil. Einfach damit kann ich die persönlichste, emotionalste Verbindung schaffen.
Ja. Super wichtig, so eine Interaktion zu erschaffen. Viele vergessen das. Ich war gestern in meiner alten Schule in Hamburg und habe eine Rede gehalten im Hörsaal vor so 100 Leuten. Also da war der Jahrgang versammelt. Und aus dem Publikum fragte mich ein Mädchen, die ist 18 Jahre alt und möchte Sängerin werden. Sag mal, Nils, ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, sagte sie mir. Meine Eltern sagen, es wäre nicht so sinnvoll, ein Demo-Tape an eine Plattenfirma zu schicken. Was soll ich denn machen und wie soll ich das machen mit meiner was hast du dazu? Da kommt jemand an und sagt, also ich habe ihr natürlich eine Antwort gegeben, eingefleischte Bandologen können sich jetzt schon denken, worum es ungefähr ging in der Antwort. Und auch wenn man unser Gespräch gerade gehört hat, kann man sich schon denken, was ich ihr in etwa erzählt habe. Was willst du ihr sagen? Kommt ein Mädchen an, sieht gut aus, kann gut singen und sagt, soll ich Demos an Plattenfirmen verschicken?
Grundsätzlich ist da nichts Falsches dran, zu sagen, man kann eine Demo verschicken. Eine Aussage oder eine der häufigsten Aussagen, die ich auf der Tour mitbekommen habe, war die, dass sie gesagt haben, bevor ihr überhaupt an eine Plattenfirma rantretet, müsst ihr beweisen, dass euer Produkt funktioniert.
Es war fast der Wortlaut, den ich gestern dem Mädel erzählt habe.
Rede weiter. Ja, also ich kann es nur bestätigen aus dem, was ich aus der Tour herausgehört habe. Das heißt also, wenn ich als Künstler Live-Gigs habe, die gut besucht sind, wenn ich ein gutes Feedback auf meinen Social-Networking-Seiten nachweisen kann, wenn ich nachweisen kann, meine Homepage ist gut besucht, wenn ich nachweisen kann, ich verkaufe pro Gig 10, 20, 30 CDs, wenn ich einfach sagen kann, mein Produkt funktioniert, dann bin ich in erster Linie mal für eine Plattenfirma interessant. Der ist es relativ egal, ob ich Doom-Metal oder Hardcore-Hip-Hop mache. Denn eine Plattenfirma denkt in erster Linie wirtschaftlich, ist auch in Ordnung. Es sind ja nicht irgendwelche. Es gibt einige A&Rs, die noch, sagen wir mal, sehr musisch und künstlerisch unterwegs sind, aber der Grundtenor ist der, wir möchten Geld verdienen. Das heißt, wenn ich beweisen kann, dass mein System, mein Produkt funktioniert, dann ist es sinnvoll, damit auch vorstellig zu werden. Der Punkt ist, wie präsentiere ich mein Demo bei einem Label? Und da sage ich, mach das nicht nach dem Pressekit. Also ich habe einen interessanten Artikel gelesen auf Music Think Tank. Das ist eine sehr gute Seite in Amerika, die sich mit der ganzen Musikindustrie beschäftigt. Und die heißt, warum verschwendet ihr immer noch ganze Pressekits an die Labels? Mhm. Der Tenor der Sache ist der, und dem muss ich absolut recht geben, wenn ich nicht die Arbeit mir mache, gezielt die Labels so anzuschreiben, dass ich weiß, wen erreiche ich dort persönlich? Wer ist für mein Segment von Musik verantwortlich? Welcher A&R könnte sinnvoll sein? Kann ich einen persönlichen Kontakt zu dem herstellen? Was will der denn von mir haben? Denn ich denke, es geht dem A&R nicht anders als uns Musikredakteuren. Es ist nichts nervender als ein vollgepacktes Promopaket mit 1000 Anzeigen und Artikeln vom Süderbrarupper Anzeigeblatt, dass es mal die Festhalle, dass man da einen tollen Auftritt hatte und so weiter. Ja. Das ist relativ irrelevant. Persönlicher Kontakt herstellen, was will er von mir? Ihm genau das liefern, dann ist die Chance, dass man in eine Art Gespräch kommt, relativ gut. Aber trotzdem, heute ist es so, ich muss zeigen, dass mein Produkt funktioniert.
Ja. Also schön, dass du es so nochmal herausgeformt hast am Ende. Ich hätte sonst unterstrichen, man muss es nachweisen können, dass das funktioniert. Also da kommen dann Leute und sagen, ja, ich habe eine Demo aufgenommen und mir erzählen alle Leute, die es hören, dass sie es ganz toll finden. Dann sage ich, okay, das ist ja schon mal schön, dass sie es alle toll finden. Würden sie es auch kaufen? Ja, die haben alle gesagt, dass sie es kaufen würden. Ja, wie viele haben es gekauft? Ja, noch keiner. Ich hab noch kein Cover dafür oder ich habe noch kein sonst was dafür. Ich habe noch kein. Und dann sagt man, naja, damit ist es nicht bewiesen. Das ist zwar eine schöne Idee und das hast du auch hübsch gemacht und wahrscheinlich ist das Demo sogar wirklich gut. aber wie geht's jetzt weiter? Ja, und dann kommt ganz schnell bei vielen Leuten, die mich über Bandologie ansprechen, ich habe nicht die Manpower dafür, ich kann es gar nicht umsetzen. Dann sage ich, okay, was für ein Team hast du denn? Ja, gar keins.
Richtig, das ist der zweite Punkt, was zum Beispiel jetzt auch Hector de Guerre von Norm de Guerre gesagt hat. Er hat gesagt, das Wichtigste ist, jede Band, die irgendwas reißen will als eine Band, muss eine kleine Familie um sich herum schaffen. Das heißt, Leute aus dem Freundeskreis, aus dem Bandskreis, aus dem Bekanntenkreis, die sich mit der Musik identifizieren, die gewisse Aufnahmen übernehmen. Will heißen, einer sagt, okay, ich habe Ahnung vom Netz, ich mache die Social Networks für euch, ich betreue die Homepage. Jemand, der sagt, ich habe Ahnung vom, ich kümmere mich um die Promotion. Und das heißt, nur wenn er sagt, ich kenne einen guten T-Shirt-Drucker, der macht geile T-Shirts. Kennt jemand eine Webdesignerin oder eine andere Designerin, die sagt, ja klar, ich mache hier eine tolle Tasche. Oder irgendjemand, der sagt, hier, ich kann geile USB-Sticks machen, die als Giveaway ganz nice sind. Egal wie, Leute um sich herum schaffen, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Und man sieht sehr schnell, wenn man es schafft, eine derartige Familie, unternehmensähnliche Familie um sich herum zu generieren, dass das Produkt von der Idee her so schlecht gar nicht sein kann. Denn wenn man sagt, hier, ich habe was und sagt, würdest du, und er sagt, oh, du, nee, dann überlegt er sich natürlich, warum steigt er da nicht ein? Könnte durchaus am Produkt liegen. Aber wenn man Leute tatsächlich ranzieht, und das kann ich jetzt von Rock the Biz mal so sagen, die Idee zu Rock the Biz scheint offenbar eine gute zu sein, weil wir sehr, sehr, sehr viele Partner generiert haben, die gesagt haben, geile Idee, wir liefern euch Hardware, wir liefern euch Software, wir liefern euch Partnerschaften, wir triggern euer Material über Homepages und so weiter und so fort.
Wir liefern euch Manpower. Die SAE, ja, hat euch, genau. Die SAE hat euch Leute zur Verfügung gestellt, kostenlos, muss man sagen. Also richtig. Vielleicht muss man das nochmal kurz erklären, was du genau gemacht hast. Du hast dich in einen Bus gesetzt, den du selbst gekauft hast, den du selber mit ausgebaut hast, mit einem anderen zusammen, der die Idee schon mal super fand. Dann bist du mit Tontechnikern, mit wechselnden Tontechnikern auf Tour gegangen, mit wechselnden Kameraleuten, die teilweise über die SAE kamen oder alle über die SAE
alle.
Kamen.
Alle
und hast ein Team zusammengestellt, hast gesagt, das und das habe ich vor, hier ist der Plan. Ich fahre von da nach da, ich habe ein Interview mit dem und dem, in der und der Stadt zu dem und dem. Und dann hast du Partner gefunden, die das unterstützt haben. Alleine, wenn du selbst mit einer Kamera losgefahren wärst, dann wäre der Film wahrscheinlich grottig geworden, schätze ich mal. Oder wäre in der Form gar nichts möglich gewesen, es umzusetzen, oder?
Es wäre von der Manpower ja überhaupt nicht möglich gewesen. Am Anfang, das Interessante ist, als ich diese Idee hatte, war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich mache das alles alleine. Ja. Ist gar kein Thema. Ich bin auch jemand, der sagt, wenn ich ein Projekt mache, muss ich in der Lage sein, es im Notfall alleine stemmen zu können. Aber es hat dann derartige Dimensionen angenommen, dass ich wirklich mir für Social Networking eine Freundin gesagt hat, ey, das ist eine geile Geschichte, ich übernehme die ganzen Social Network-Geschichten. Ich kümmere mich um MySpace, um Twitter, um YouTube und sonst noch was. Dann für die ganze Hardware, was den Bus betrifft, Karim hat gesagt, ein Freund von mir, geile Geschichte. Ich gehe mit dir den Bus kaufen. Ich kümmere mich darum, dass wir eine geile Werkstatt finden, dass wir das auf die Kette kriegen. Was die Hardware betrifft, dass ich also natürlich Unterstützung brauchte für Kameramänner, für Tonmänner und so weiter. Klar, ich bin zur SAE gegangen. Ich habe denen allen das, wir haben da solche Vorträge gehalten. Was wollen wir, was machen wir, was könnt ihr davon haben? Win-Win-Situation.
Ganz kurz einmal, bevor wir zu den Win-Win-Situationen kommen, zu den Vorträgen, weil ich hoffe, die Musiker können alle folgen. Das ist natürlich eine volle Analogie zu einer Band, die man betreiben kann, weil es handelt sich um ein Projekt, das man mit mehreren Leuten umsetzt und in einem Bereich, in dem es schwierig ist, Geld zu generieren, mit Dokumentarfilm Geld zu machen oder da irgendwas zu erreichen, ist super schwer, möglicherweise unmöglich. Es handelt sich um einen ähnlichen Bereich wie eine Band. Also ihr seid zur SAE gegangen, analog für die Musiker, man geht zu einem A&R-Manager. Wie sah das aus bei euch bei der SAE? Wie seid ihr da hingegangen?
Wie gesagt, ich habe ja mit Uli Schiller gesprochen, er hat gesagt, also er würde das gerne unterstützen. Aber
Geschäftsführer von der SAE nehme ich an, oder?
Ist Geschäftsführer von der SAE in Frankfurt, genau. Und er findet das eine geile Idee, aber er kann die Studenten natürlich nicht zwingen, das ist vollkommen klar. Die haben alle ihre Prüfungen und die müssen da auch einiges arbeiten. Ja. Daraufhin habe ich dann mit Manfred Rotemund, also mein Marketing-Experte, muss man auch sagen, also Marketing hat der Manfred gesagt, mache ich gerne, ist ein geiles Projekt, also wieder das Produkt scheinte zu stimmen. Und dann haben wir eine PowerPoint-Präsentation mit ein paar Filmeinbindungen vorgestellt haben dann jeweils die Audio- und die Videostudenten separat zu einem Meeting eingeladen, haben einen Vortrag gehalten, haben gesagt, darum geht's, das ist die Situation, von der wir glauben, dass sie porträtiert werden muss, das sind die Möglichkeiten, das ist für euch interessant, weil ihr mit Musikern, Labels und so weiter in Kontakt kommt, die ja später eventuell eure Arbeitgeber sind.
Win-win-Situation, das ist für euch ein Vorteil.
Genau, ja. Genau. Und ihr seid dann auch noch Teil eines relativ coolen Projektes und ihr werdet unter Umständen auch the time of your life haben, denn mal 10 Tage durch ganz Europa zu gurken mit ein paar coolen Leuten und Leute treffen zu können, ist natürlich auch ein Anreiz. Und es haben sich tatsächlich Studenten gefunden, die gesagt haben, jawohl, das ist eine super Sache, da sind wir dabei, da nehmen wir uns 10 Tage. Vom Kostenfaktor ist es relativ gering, weil im Wohnmobil quasi unterwegs zu sein, kostet jetzt nicht die Welt.
Die haben dafür
und sogar nach diesem Vortrag haben wir die Leute tatsächlich überzeugt. Die haben sich dann direkt eingeschrieben und gesagt, wir sind dabei. Damit war die Manpower.
Und zwar, wenn ich das mal sagen darf, sehr gute Leute. Zumindest die, die ich hier kennengelernt habe. Der Fred Doppelstein und der andere Wolfram Grems. Die waren ja beide mega fit. Also was ich ihr habt hier irgendwie ein paar Tage übernachtet bei mir. Daher kenne ich das Team etwas. Und das waren durchaus sehr fitte Leute, die von der SAE absolut kamen. Das würde bedeuten für eine Band, um das mal kurz umzumünzen, wenn ich das kurz machen darf, mit der Band zu einem A&R-Manager sich erstmal ein Gespräch besorgen, mit dem sprechen, mit einer verantwortlichen Person sprechen und sagen, hey, wir haben da was vorbereitet, wir würden euch das gerne mal vorstellen, wie unsere Band funktioniert. Und dann könnte es so aussehen mit einer PowerPoint-Präsentation, Laptop, zu dem ins Büro gehen und sagen, schau mal, wir haben ja Videoaufnahmen und Fotos und sonst was von unseren Auftritten, schau dir mal an, wie unsere Live-Auftritte abgehen und so funktioniert die Band. Und wenn man dann in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde erklären kann, schau mal, lieber A&R-Manager, so kannst du demnächst deinen Umsatz hier steigern, so können wir zusammen gewinnen, so können wir das zusammen machen, so funktioniert unsere Band. Und guck dir das mal an, so machen wir das. Ja? Ist auf die Idee schon mal jemand gekommen? Und dann wird er, wenn er das begeisterte Publikum sieht und möglicherweise Verkaufszahlen sieht, dann hat man also schneller einen Plattenvertrag in der Tasche, als man gucken kann. Ja? Dann muss man natürlich noch gucken, was ist das für ein Vertrag und so weiter. Aber diesen Schritt sehen erstaunlich wenige Musiker noch immer. Es kommen immer noch irgendwie, hier kommen Mails rein, irgendwie bei meinem Bandologie-Account. Wie soll ich denn das machen? Ich hab jetzt ein Tape, was soll ich machen? Oder ich hab mal ein paar Auftritte, was soll ich nun machen, sozusagen? Ja, so ein Publikum dauerhaft und immer wieder überzeugen. Und das, wenn man das einer Firma vorstellen kann, sagen kann, guck mal, hier geht schon ein bisschen Geld. Du bist doch Experte da drin, wie können wir das größer machen? Dann ist das Ding eigentlich zumindest aufgesetzt. Dann muss es natürlich weitergehen. Ja,
es ist auch relativ einfach zu umschreiben. Es gibt ja der meistgenannte Satz der Musiker ist ja immer, lass uns mal was zusammen machen. Ja. Und das ist so wirklich in die Luft geworfen und bringt eigentlich gar nichts. Man sollte immer, meine Theorie als Band, sollte immer ein kleines Handout dabei haben, was man interessierten Leuten in die Hand drücken kann. So haben wir es mit Rock the Biz gemacht. Wir haben also unseren ganzen Businessplan oder unser Unternehmensplan auf so einen Flyer gedruckt, der zusammenklappbar ist, der war dann im Scheckkartenformat und jedem, den es interessiert hat, habe ich das hingedrückt, da stand, wer sind wir, was machen wir, was bieten wir, was können wir zusammen machen, was ist das Ziel der ganzen Geschichte. Das heißt, du hast die Leute sehr schnell davon überzeugen können, aha, da haben sich Leute Gedanken über die Sache gemacht und ich bin nicht einfach zu irgendwelchen Leuten auf der Musikmesse hingerannt und habe gesagt, ja, ich mache einen Film.
Oder hast du den Aufkleber gegeben mit deinem toll gestalteten Logo drauf?
Ja.
Dann hätten die gesagt, danke, schönes Logo.
Habe ich Tausende. Ja, mach mal den Korb auf, guck
an. Oder ein hübsches Foto von dir, wo du wild gestylt bist. Ja, dann hätten die auch gesagt, ja, gut, ist ein wild gestylter Kerl, was bringt mir das? Ja, wo ist der Punkt?
Ja, wie gesagt, man sollte als Band dann auch wirklich so auftreten und sagen, das ist das, was wir machen, das sind unsere Zahlen, das sind unsere Buchungstermine, das sind unsere Verkaufszahlen, das ist unser Merchandising, das funktioniert so und so. Und damit kann ich jedem, weil im Endeffekt geht es um ein Geschäft, sagen, das ist investitionswert oder nicht.
Und dem vorausgeht, meiner Meinung nach, dass man sich logischerweise vorher etwas überlegen muss. Ja. Da auch das tun viele Musiker nicht. Die machen einfach so, ja, ich mach mal so was. Ne? Und wenn ich die Jungs von Carajo richtig verstanden habe, da war von Anfang an klar, wie das Konzept der Band ist, oder?
Also Carajo war es so, dass sie, nachdem sie selber in verschiedensten Bands gespielt haben, die sich auf gewisse Stilrichtungen eingelassen haben, einfach festgestellt haben, also nee, das funktioniert nicht, wir versuchen da ein Feld zu bedienen oder zu beackern, was schon beackert ist, sondern gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal Musik. Und aus dieser Musik hat sich ein eigener Stil entwickelt. Dieser eigene Stil ist schon mal der erste Punkt, der einen Wiedererkennungswert generiert. Das muss man sagen, ich finde, Carajo hört man sofort, dass es Carajo ist. Dann kam natürlich der glückliche Umstand dazu, dass es irgendwann mal auf den Punkt kam zu sagen, ja, wir müssen Pressefotos machen, wir müssen irgendwie ein paar Werbegeschichten machen und dann einen genialen Schachzug gemacht haben zu sagen, okay, da ist eine Perücke, da ist ein Bart, wir sehen alle einheitlich aus, das ist ein Wiedererkennungswert und den haben sie durchgesetzt und das ist auch im Merchandising total vertreten. Gehst du auf ein Konzert von Carajo, kannst du dir diese Perücken kaufen, den weißen Handschuh, du kannst dir den Bart kaufen. Wir
Alles
haben auf den
cool,
Kon
nebenbei.
ja, und wir haben auf dem Konzert auch Leute gesehen, die sich dann sofort den Bart gekauft haben und da rumgeschüpft sind und so weiter. Ist alles Kohle.
Was ja auch lustig ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, bei Carajo war der geniale Schachzug, den sie gemacht haben, der in der Tat so war, wurde von denen in dem Moment gar nicht so empfunden, oder? Die haben eher so, war so, ja komm, jetzt raffen wir es mal kurz zusammen und machen was. Es kam aber irgendwie aus dem Innersten raus, oder? Bei denen?
Ja, genau, weil aus einer Haltung heraus, wir müssen hier niemandem gefallen, sondern wir finden, das ist eine coole Geschichte, damit gefällt uns das, was wir dann nach außen transportieren wollen und haben das auch dementsprechend gemacht. Carajo haben allerdings nicht nur einen genialen Schachzug gemacht, sie haben zwei geniale Schachzüge gemacht. Das heißt nämlich, sie haben nämlich die Tour de Dispo erfunden, die du auch schon mal porträtiert hast.
Sekunde, und das Video mit Right Said Fred ist auch nicht schlecht.
Ja,
Das ich gerade
natürlich,
kürzlich
kam aber
gesehen
danach.
habe.
Ja, das kam
Also
natürlich
die
danach.
setzen jetzt immer einen nach dem nächsten und ziehen das kontinuierlich durch, ja.
Ja, ganz genau. Und diese genialen Einfälle sind insofern als solche einzustufen, als dass es eben nicht Dinge sind, die jeder macht, sondern Sachen, wo man sagt, was, da spielt eine Band tatsächlich im Vorraum der Sparkasse Neumünster? Und wenn die Hütte voll ist, ziehen sie weiter in die nächste Sparkasse? Und dann gehen die am Ende in einen vollen Club, wo alle Leute mitziehen durch die Stadt, quasi eine kleine Musikdemo, die da am Laufen ist, generiert Geld, generiert Aufmerksamkeit und funktioniert.
Wie machen die das und so weiter, ja?
Ja.
Ich hab noch eine Frage. Ich glaube, wir können sie als abschließende Frage benutzen. Und zwar schaue ich ja immer wieder rüber, was Trent Reznor so macht, ja? Also der Frontmann von Nine Inch Nails, das
Ja.
interessiert mich sehr, weil der immer wieder, mal abgesehen, ob man seine Musik mag oder nicht, ich finde sie gut, andere mögen sie vielleicht nicht, aber als Geschäftsmann ist der sehr geschickt. Bei den letzten Alben hat er etwas gemacht, was ich sehr geschickt finde. Zumindest, das muss man auch so sagen, unter der Prämisse, dass man möglicherweise MP3s heute nicht mehr verkaufen kann oder nicht mehr in der Form verkaufen kann. Der sagte beispielsweise auf die Frage, can you make money on iTunes, also kannst du mit iTunes Geld verdienen, hat Trent Reznor gesagt, nee, kann ich nicht. Ja? Und das ist ein Typ, der hat 10 Millionen Platten verkauft in den 90ern. Der hat sich also ausgedacht, okay, wie kriege ich jetzt demnächst mein Geld rein? Das erste waren natürlich Live-Auftritte, aber er macht auch so Special Editions für seine Fans. Er hat eine Spezialedition, die seine Leute für $300, glaube ich, kaufen können. Von einem Album.
250, ja.
Mit so, irgendwie sowas, ja. Von Rock the Biz meine ich noch in Erinnerung zu haben, dass es parallel zu dem Download auch ein Spezialprodukt geben soll. Ist das richtig? Steht das noch?
Da sind wir am Nachdenken,
Ja.
wie gesagt, da müssen wir uns überlegen, wie wir das machen, weil eben auch von der Zeit und von der Manpower die Sache relativ dringend ist, das auch zu realisieren. Natürlich überlegen wir uns, eine DVD, eine extra DVD rauszubekommen, in der der User, was er jetzt zwar übers Netz auch relativ nachverfolgen kann, aber nochmal Spezialinformationen bekommt. Wie ist das Projekt wirklich inhaltlich gestaltet worden? Was ist alles erlebt worden auf der Tour? Was sind Schwierigkeiten, die zu bewältigen sind? Dass wir Feedback von den Leuten, die mitgearbeitet haben, mit reinbringen. Also beispielsweise die Kameramänner, dass sie sagen, okay, es war so und so, das und das musste bewältigt werden. Also quasi so Backstage Informationen und noch einige Specials reinzupacken. Wobei man hierzu sagen muss, erstmal wird die Dokumentation rausgebracht und dann werden wir uns auch über das Special nachdenken, dass wir das irgendwie gestalten können. Muss man ganz knallhart sagen, ist ein finanzieller Aspekt und ist natürlich auch ein zeitlicher Aspekt, aber das ist natürlich angedacht, sowas zu machen.
Ja.
Und wie gesagt, wir wollen ja auch noch das Roadmovie rausbringen, das heißt, da gibt es auch noch einiges zu sehen.
Noch eine Frage an diese Special Editions. Hast du sowas bei den Bands beobachtet? Beispielsweise bei The Whip oder bei irgendeiner anderen Band, die du gesehen hast unterwegs?
Ja, es gab einige Bands, die gesagt haben, natürlich haben wir Digipacks gemacht zum Beispiel. Also wo die Leute gesagt haben, wir haben jetzt Fans, die da richtig heiß drauf sind, und dann wurden Sondereditions gemacht. Viele setzen auch wieder auf Vinyl. Das heißt, die dann sagen, wir machen also da mal eine kleine Pressung mit Vinyl, die dann nach Nachfrage quasi funktioniert. Das heißt, wenn wir feststellen, oh, die Leute sind ganz scharf auf dieses super Sonderbooklet, was wir da machen, dann sagen die, okay, pressen wir jetzt erstmal 100 oder lassen 200 pressen und hauen die dann zu einem erhöhten Preis raus. Immer nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage.
Hauen die dann zu einem erhöhten Preis raus, ja? Ich wiederhole es nochmal, weil der Preis soll hochgehen bei solchen Sachen und nicht etwa, ja, wir versuchen mal jetzt es gibt in Deutschland meines Wissens nach nur noch ein Vinylpresswerk, und zwar Optimal, die mal zu Edel gehörten oder mit denen zu tun hatten. Da ist es also nicht dann Ziel, möglichst günstig das Ding anzubieten, sondern für die Hardcore-Fans möglichst teuer das anzubieten, die es auch noch gerne kaufen und sagen, ich weiß, dass das Geld direkt an meine Lieblingsband geht, und dafür zahle ich gerne auch wesentlich mehr, ja.
Ja, also das Bikini Machine haben da einen prägenden Satz gesagt. Sie haben immer gesagt, Quality matters and quality sales. Also sells. Also das ist genau der Punkt, dass ich kann ja nicht sagen, hier guckt, habt eine Vinylscheibe, die muss schon was da haben, um den Preis zu rechtfertigen. Ne? Das heißt, da muss das Cover absolut stimmen, da muss die Scheibe super gut gemacht sein, da müssen ein paar Sachen drin sein, die die Leute wirklich bocken. Viele machen auch diesen Crossweg, dass sie sagen, Vinyl inklusive einer Live-DVD. Wo sie sagen können, also guck mal, da könnt ihr noch die und die Sachen reinhauen, dass also der Kunde für sein Geld wirklich was bekommt, wo er sagt, jawohl, da bin ich bereit, auch mal ein bisschen mehr hinzulegen. Ja. Auch da sagt man eben nicht auf Halde produzieren, sondern auf Nachfrage. Und damit haben einige gesagt, komm, kann man sich dann wirklich gerade wieder auf den Live-Gigs beim Merch aber richtig gesund stoßen teilweise. Also ja. Wenn man dann sagt, hier, ja, habt ihr eine CD? Dann sagen die, ja, hier ist die CD, aber guck dir mal unser super Sonder-Digi-Pack an, in Metall eingekleidet und sonst was. Kostet $50
Willst
oder
du das
50
nicht
Euro.
Ja.
Ja, zack.
Für einen geilen. Ja. Okay, Marc, vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr alle Details wissen möchtet dazu, wie man am besten eine Band aufbaut, schaut euch die Dokumentation an von dem Marc, Rock the Biz. Die Webseite ist bei Bandologie verlinkt. Also bei www.bandologie.de findet ihr den Link zu www.rockthe.biz. Habe ich von dir gelernt, wie man es buchstabiert aus dem Video. Marc, ich danke dir vielmals. Ich glaube, es waren sehr viele, sehr gut gebrauchbare Praxistipps für Musiker dabei. Und ich freue mich mal wieder mit dir gesprochen zu haben. Bis zum nächsten Mal.
Danke gleichfalls. Bis dann. Tschüss.